Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer tatsächlich auch wieder mal einer Folge von unserem Podcast Law and Beyond für die Ohren. Diesmal mit der wunderbaren Folge Nummer 17. Und wir, das sind
Theresa Kamp
und ich bin der Patrick Kainz. Und wie wir es immer gerne haben, haben wir auch heute wieder eine wunderbare Gästin bei uns, und zwar die Katharina Bissett. Wer in Österreich sich ein bisschen mit der JuristInnen-Szene auseinandersetzt, der wird ihren Namen sicher schon mal gehört haben. Sie ist sehr, sehr umtriebig und man könnte sagen, sie hat jetzt nicht den 0815-Werdegang, sondern sie hat einige Dinge ausprobiert auf ihrem Weg und ist jetzt eine dafür umso vielseitigere Juristin. Liebe Katharina, erstmal vielen herzlichen Dank, dass du bei uns im Podcast bist.
Wir freuen uns voll, dass du da bist. Danke dir.
Und magst du dich ganz kurz, ich meine, du hast so viele Sachen, you got so many things under your belt, aber wenn du Elevator-Pitch-mäßig sagen müsstest, was hast du alles gemacht oder was sind die Dinge, auf die du dich jetzt fokussierst, das wäre extrem super für die Leute, die dich vielleicht noch nicht so gut kennen wie wir.
Also mal danke für die Einladung und für die absolut geniale Intro. Also mein Elevator Pitch, gleich das Leichteste, was ich zusammenbringe, ist, dass ich Nerd-Juristin bin und das einerseits als Rechtsanwältin auslebe, wo ich halt nur technische Themen mache. Ich sage immer, ich mache drei Rechtsgebiete und die funktionieren mit Strom. Und nebenbei und Anführungszeichen bin ich noch Co-Founderin von den Nerds of Law, einem Legal Tech Unternehmen, mit dem wir einerseits ja Kolleginnen beraten, ein bisschen die Branche weiterbringen wollen, und von Netzbeweis, einem Beweissicherungstool für Webseiten. Das ist die kürzeste Variante von dem, was ich jetzt gerade mache, und hier und da unterrichte ich und erzähle Geschichten.
Ja, also würde ich sagen, durchaus ein beeindruckender Elevator Pitch. Wir wollten ja ein bisschen darüber sprechen heute, wie du auch sozusagen die Zukunft der Rechtsanwaltei auch so ein bisschen siehst. Und du hast das eh auch schon angesprochen, es gibt ja jetzt auch neue Tools, mit denen ihr auch da die Anwälte und Anwältinnen auch unterstützt. Und ganz grundsätzlich ist es ja so, dass nicht nur die Gesellschaft und die Sprache, sondern auch die Anwaltei im Wandel ist. Wie siehst du das? Also was sind da so deine Wahrnehmungen zu diesem Thema, dass auch die Anwaltei sich vielleicht weiterentwickelt und Kanzleien generell?
Ja, also ich bin ein bisschen spätberufene, sagen wir mal, Rechtsanwaltsanwärterin, weil ich sehr viele Zeit in IT-Firmen in Rechtsabteilungen verbracht habe. Und ich habe gerade nachgeschaut, ich bin Ende 2016 dann in die Anwaltei gewechselt und hatte fast einen Kulturschock, muss ich sagen, weil das, was insbesondere in IT-Firmen normales Arbeiten ist, normale Zusammenarbeit, normale Kollaboration, modernes Arbeiten ist, wurde in der Anwaltei entweder als Zukunftsmusik oder Legal Tech, ist da schon die ersten paar Mal gefallen, irgendwie so richtig gefeiert. Und für mich war das halt einfach extrem seltsam. Also ich bin sehr viel um die Welt gegurkt und habe sehr, sehr große Verträge verhandelt und ich habe mir nie einen Zettel ausgedruckt. Vielleicht hatte ich einen Schmierzettel für Notizen, aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, einen, weiß ich nicht, 100, 200-seitigen mit allen Anhängen, vielleicht noch mehr, IT-Projektvertrag auszudrucken, um den zu verhandeln. Und dann kommst du in die Anwaltei und musst plötzlich E-Mails ausdrucken. Also ich glaube, ein großer Teil für mich an der Zukunftsfähigkeit der Anwaltschaft ist mal mit, sagen wir mal, den meisten anderen Branchen überhaupt aufzuschließen. Technisch, prozessual, und damit meine ich jetzt nicht Gerichtsprozesse, aber einfach wie schaut deine Arbeitsweise, wie schauen deine Workflows aus, und einfach nicht an Dingen festhalten, die einfach extrem verstaubt sind, weil wir als Konsumentinnen, unsere Mandanten als Konsumentinnen, die sind andere Dinge gewohnt. Die sind es gewohnt, schnell, effizient Verträge abzuschließen. Die sind andere Geschäftsmodelle gewohnt. Die sind andere Arbeitsweisen gewohnt. Natürlich gibt es Ausnahmen. Natürlich gibt es die, die einen Zettel brauchen, die mal Händchen halten brauchen. Aber die Durchdringungsrate von Smartphones, von Social Media und so weiter ist so groß, da kann man schon vom Mandanten noch anderes erwarten. Und umgekehrt erwarten die Mandanten natürlich von ihren Dienstleistern auch was anderes. Und deswegen, genau, und für mich war das einfach so ein intrinsisches Bedürfnis, so zu arbeiten, und habe einfach gesagt, ich will so arbeiten und im Idealfall kann ich das irgendwie weitergeben an die Kolleginnen und an andere Juristinnen, kann ja natürlich auch Inhouse sein, um da ein bisschen was weiterzubringen in der Branche.
Okay, aber da hast du jetzt schon, glaube ich, eine Sache auch angesprochen, weil du selber vorher gemeint hast, prozessual, aber du meinst jetzt nicht gerichtlich.
Genau.
Man muss halt sagen, hat das was ein bisschen damit zu tun, mit der Fokussierung, die jetzt eine Kanzlei oder ein Anwalt, eine Anwältin haben kann, wie viel diese Person jetzt zum Beispiel digitalisieren kann und mit modernen Tools arbeiten kann, weil, wenn wir gerade von Gerichtsprozessen sprechen, da passiert ja doch noch sehr viel mit Papier. Manche Leute nehmen trotzdem noch einen dicken, fetten Papierakt zu Gericht mit, und soweit ich das überblicke, ist das ja nicht unbedingt dein Kerngebiet. Das ist ja nicht, du hast gesagt, du bist vor allem im Vertragsrecht tätig,
ja,
wo es dann vor allem aufgrund deiner Klientel, eben die auch IT-lastig arbeiten oder wirklich in der IT-Branche sind, eigentlich nicht so gern gesehen wird, wenn man mit ganz viel Papier um die Ecke kommt. Aber würdest du sagen, macht das einfach einen Unterschied, wenn jemand doch schon noch zum Beispiel viel bei Gericht Zeit verbringen muss?
Also finde ich gar nicht. Ich kenne auch ganz, ganz tolle Kolleginnen, die selbst nie mit einem Zettel, außer vielleicht mit der Kostennote, das wäre es schon, zu Gericht antanzen würden. Die gehen dann mit Laptops, mit iPads und so weiter. Also es gibt auch sehr, sehr streitige Kolleginnen, die das einfach durchziehen und auch digital durchziehen. Und du hast ja auch ein bisschen angesprochen, jetzt die Mandantenschaft und ob es aufs Rechtsgebiet ankommt. Du hast zu dieser Digitalisierungsthematik immer zwei Seiten. Du hast das, was du deinen Mandantinnen gegenüber leistest und präsentierst, und wenn du halt viele Mandantinnen hast, die zu dir in die Kanzlei kommen, die Dinge mitnehmen wollen, ja, da wirst du den einen oder anderen Zettel, zum Beispiel eine Vollmacht, auch ausgedruckt mal mitgeben, oder es sind halt vielleicht Mandantinnen dabei, die nicht sehr digital affin sind. Das heißt, das ist mal die eine Seite. Das heißt, für die kannst du auch noch Papier verwenden, aber die andere Seite ist, wie du intern arbeitest. Also nur weil du mal, weiß ich nicht, deine Vollmacht, ein Mandantenaufnahmeblatt oder ähnliches, so Infozettel für deine Mandantinnen ausdruckst, heißt es ja nicht, dass du intern bei dir nicht digitalisiert sein kannst. Das heißt, das sind immer zwei Seiten der Medaille, und umgekehrt gibt's auch bei nicht digital affinen Mandantinnen, jetzt stell dir vor, du bist in der Vorsorge tätig, im Erbrecht tätig, und du dann eben viele Mandantinnen hast, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, da sind aber auch oft dann Kinder dabei, Enkelkinder dabei, oder du kannst vielleicht sogar durch die Technologie denen noch ein besseres Erlebnis bieten. Also ich habe vor kurzem einen Podcast gehört, wo eine Rechtsanwältin aus den USA eben hauptsächlich eben im Estate Planning unterwegs ist, und die hat gesagt, die hat spezielle Technologie eingebaut, um Mandantinnen, die zum Beispiel schlechter hören können, da besseres, auch akustisches Erlebnis, wenn sie physisch in der Kanzlei sitzen, zu bieten. Dass die da eben vielleicht Sachen mitlesen können, Text-to-Speech oder ähnliche Dinge. Das heißt, da kann man dann auch nochmal ganz, ganz coole Sachen machen. Aber ich glaube, die Masse der Personen draußen hat auf irgendeine Art und Weise digitalen Zugang. Aber wenn man sagt, okay, na, bei mir geht das gar nicht oder bei mir geht das bei Mandanten nicht, dann druckt man halt einmal was aus. Das heißt ja nicht, dass alles originär auf Papier sein muss. Das meinte ich damit.
Ja, ich meine, ich kann dir da nur als Horror-Gegenerlebnis erzählen. Also wir probieren in unserer Kanzlei auch sehr viel digital zu arbeiten. Zum Beispiel bei mir im Fremdenrecht, es geht immer wieder um die ähnlichen Dokumente. Ich benutze halt auch Cloud-Systeme, damit ich den Leuten sage, bitte, wir schicken jetzt nicht 50 E-Mails hin und her, sondern ich sage euch bitte, welche Dokumente ich brauche. Ihr ladet sie auf einen bestimmten Ort hoch, ich bekomme eine Benachrichtigung, ich kann mir das anschauen, wir brauchen nicht irgendwas ausdrucken. Aber dann, wenn es darum geht, einen Antrag einzubringen bei einer Behörde, kann es trotzdem sein, das habe ich neulich erlebt, die verlangen, dass wir mit Originaldokumenten kommen, also natürlich so wie Geburtsurkunde, eine Heiratsurkunde, solche Sachen, dem Originalpass, aber eben auch Kopien davon. Und dann stehe ich dann teilweise dort und habe, würde ich gefühlt, 80 Seiten ausgedruckt mit. Und neulich haben wir dann, ich war mit einer vierköpfigen Familie, einen Antrag einbringen und wir haben dann dort 3 Stunden gewartet, nachdem wir die Sachen abgegeben haben, und gesagt, nein, wir müssen noch warten. Und nach den 3 Stunden haben die mir erklärt, ja, sie mussten jetzt warten, weil die Behörde arbeitet dann vor Ort eh digital, aber alle 80 Seiten, die wir gebracht haben, mussten zuerst eingescannt werden, dann auf die einzelnen Akten aufgeteilt werden und jetzt dürfen wir sie wieder zurückhaben, wow, und dürfen unterschreiben, offiziell, dass wir das jetzt alles abgegeben haben. Vor durften wir nicht gehen. Das heißt, eigentlich wollen eh alle digital arbeiten, aber gleichzeitig erlaubt mir die Behörde noch nicht, alles digital einzubringen. Das ist natürlich dann auch eine botschaftliche Geschichte, genauso, wenn man halt vor Gericht etwas vorbringt und das nicht schon vorher über das sogenannte Web-ERV, also sagen wir mal sowas wie ein E-Mail-System, Dokumentenübertragungssystem zwischen den Gerichten und den Kanzleien und noch vielen Behörden, wenn ich es nicht so eingebracht habe, sondern vorgelegt habe, oder wenn jetzt zum Beispiel am Tag vor der Verhandlung ein Mandant, eine Mandantin noch ein eigenes Dokument mitbringt und sagt, ah, ich glaube, das ist noch wichtig, und ich schaue mir das an und denke mir, huch, das ist tatsächlich wichtig für unseren Standpunkt, dann muss ich das ja auch nochmal ausgedruckt mitbringen. Das heißt aber, dann beim Gericht müssen die das auch nochmal einscannen. Ja, nein, das ist eh, aber irgendwie funktioniert es mit der endgültigen Kommunikation teilweise noch nicht so gut, also von einer Stelle zur anderen, aber ich glaube, sehr viele Stakeholder versuchen dann eh auch ein bisschen digital zu arbeiten. Aber ja,
dieses. Ich meine, ich habe die Geschichte natürlich von dir auch auf Social Media gelesen, dass es Behörden gibt, die da noch nicht ganz so weit sind, das heißt leider immer noch. Aber dass wir jetzt gerade, wenn es um Gerichte geht oder wenn es, sagen wir mal, um sehr, sehr viele Stakeholder geht, mit denen wir kommunizieren müssen, sind wir ja eh viel, viel besser dran wie unsere nördlichen Nachbarn. Also was da teilweise aus Deutschland kommt, ist amüsant bis absurd. Wenn man dann,
du meinst das elektronische Anwaltspostfach oder wie dieser
ja nicht nur das, dass das halt irgendwie, weiß nicht, 30 Jahre nach unserem eingeführt wurde, abgesehen jetzt einmal davon, hast halt Themen mit Gerichten, die dann Stempel mit Unterschrift brauchen und ich dann erklären muss, was eine qualifizierte digitale Signatur ist und wie das mit der EIDAS-Verordnung ist. Das ist schon mal ein bisschen absurd, oder dass ich mich einfach weigere, Sachen per Post dorthin zu schicken, und dann schicke ich Sachen per digital und dann kriege ich Briefe so nach dem Motto, danke für Ihre E-Mail zurück. Und ich mir dann denke, Alter, also ich habe da teilweise Stapel an Papier, wenn ich nicht irgendwelche gesetzlichen Aufbewahrungspflichten hätte, da könnte ich schon mal einen Winter heizen damit. Mhm. Also da können wir jetzt auch nicht, wie soll ich sagen, die ganze Welt auf einmal ändern, aber da ist ja genau das, wo du sagst, du hast eine Schnittstelle. Aber wenn du jetzt, weiß nicht, eine doppelte Aktenführung hast, also digital und auf Papier, hast du ja immer viel mehr Aufwand, als wenn du sagst, ich hab's digital, ich bin selbst super digital durchorganisiert, und wenn es mal sein muss, ja, dann drücke ich halt einmal auf den Knopf und nimm mir 2 Beilagen mit und nimm mir ein Kostenverzeichnis mit. Da gibt's ja eh immer.
Es gibt ja quasi, die Digitalisierung ist ja auch ein bisschen noch mehr als sozusagen auch der digitale Akt, der natürlich wünschenswert ist. Aber was mir jetzt dann auch, ich meine, ich bin ja technisch viel weniger versiert als ihr beide beispielsweise, aber was mir jetzt da so einfällt, ist ja auch, Stichwort ChatGPT beispielsweise. Da hat ja auch, glaube ich, ein Kollege in den USA sich so ein bisschen geschnitten mit seiner Verwendung von ChatGPT. Also man sieht, das birgt sicher viele Chancen, aber halt auch Risiken, glaube ich, so, wenn man jetzt dann neue Tools nützt. Wie stehst du jetzt so zu Dingen wie ChatGPT und Co.? Oder was? Wie glaubst du, könnte man das einsetzen, ohne sich ganz fürchterlich zu schneiden?
Also ich würde jetzt sogar mal einen Schritt zurückgehen, bevor man sich überlegt, jetzt welche Tools man nutzt, also welche Tools man jetzt für seinen eigenen digitalen Akt zum Beispiel nutzt, geht man den Schritt zurück und überlegt sich, wie arbeite ich? Und da sind natürlich auch alle Leute an Bord. Also People and Processes sind immer die ersten Schritte, bevor ich mir überhaupt überlege, was ist dann das Tool. Die Auswahl des Tools sollte erst der allerletzte Schritt sein, wenn du genau weißt, wie du arbeitest. Das einmal vorweg. Zu dem AI-Hype, ich find's spannend und auch ein bisschen bewildert, dass es kaum eine Technologie gibt, auf die Juristinnen, Anwältinnen sich so gestürzt haben wie KI. Jetzt einmal generell, ob das jetzt ChatGPT oder andere Dinge sind. Und ich sehe es immer mehr, dass von Anwaltssoftwareanbietern groß immer geworben wird mit, ja, da ist ja KI drinnen, KI dies, KI das. Und für eine Branche, für einen Berufsstand, der extrem vorsichtig ist eigentlich und der sich extrem, sagen wir mal, technisch skeptisch verhält, ist das etwas, wo irgendwie alle, wie soll ich sagen, oft sehr, sehr viel an Logik über Bord geschmissen wurde, um dem Hype nachzurennen. Und die Anbieter, die bedienen dieses Bedürfnis auch. Also was ganz, ganz wichtig ist, ist bei allen diesen Dingen, ich bin echt die Erste, die mal bei irgendwas mitmacht und mal irgendwas ausprobiert. Aber, und da kommt jetzt das große Aber, ich mache das nicht, wenn ich jetzt mit irgendwas herumspiele, wenn ich irgendwas teste, wo ich auch nur in irgendeiner Weise meine anwaltlichen Pflichten, insbesondere die anwaltliche Geheimhaltung, gefährden würde. Und sehr, sehr viele dieser Tools sind, sagen wir ganz ehrlich, weiß Gott wo, und da muss man sich halt wirklich genau überlegen, okay, was passiert mit den Daten, darf ich das überhaupt einsetzen und wofür verwende ich es? Das heißt, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, zu ChatGPT schreibe, hallo, ich bin Rechtsanwältin, ich bräuchte 5 Themen für Social Media Posts, dann ist das wahrscheinlich, also ist das weniger kritisch, weil da gibt man eben keine Mandantinnen-Daten ein, dass man natürlich das Endergebnis vielleicht urheberrechtlich problematisch ist, da gibt's ja, also that's a story for another day, aber einfach mal grundsätzlich zu sagen, hey, ich nutze das, muss ich mir echt überlegen, ob das auch kompatibel mit den Pflichten ist, die ich entweder als Rechtsanwältin habe oder grundsätzlich als jeder Unternehmerin Datenschutz oder ähnliches. Und da habe ich einfach das Gefühl, da wird ein bisschen zu sehr gehypt. Wir müssen jetzt KI machen, wir müssen jetzt KI machen. Und da fange ich jetzt noch gar nicht an mit den enormen Umweltauswirkungen, die diese Dinge haben können. Es gibt wissenschaftliche Studien dazu, wie enorm viel Strom zum Beispiel ein Prompt kostet und welche Serverfarmen für sowas aufgebaut werden müssen. Und das ist halt das, was halt da keiner bedenkt in der ganzen Ding. Also einerseits mal, kann ich es überhaupt rechtskonform verwenden, anstatt, yeah, holla, die Waldfee, hauen wir uns in die KI rein. Und wie kann ich es rechtskonform verwenden? Und ist es das überhaupt wert oder mache ich es jetzt wirklich nur aus Marketingzwecken? Und ich bin halt kein Fan davon, sich jetzt in irgendwas reinzustürzen und das nur aus Marketingzwecken zu machen. Und wenn du das machst, dann musst du das dir halt genau überlegen, okay, und sagen, das ist jetzt meine Strategie. Ich sage jetzt, ich bin KI-unterstützte Anwältin, aber dann weiß ich auch, wie ich es verwende.
Ja, es ist ja, mir kommt vor, es ist einerseits, so wie du gesagt hast, ein irrsinniger Hype. Andererseits schwingt da natürlich auch immer so ein bisschen die Sorge mit, okay, kann uns jetzt, können wir als Anwälte, Anwältinnen ersetzt werden durch KI? Das ist irgendwie so, kommt mir vor, so ein bisschen so diese Doppelsituation, die es aktuell gibt mit KI, oder?
Das ist, nein, also, die Sachen, die wir wirklich als Rechtsanwältinnen machen, die werden spät bis gar nie ersetzt werden. Weil das, was eine KI macht, ist in Wirklichkeit eine unterstützende Tätigkeit. Dass es nicht Mitarbeiterinnen von uns ersetzen kann, das sei jetzt einmal dahingesagt. Dass es unsere Arbeit unterstützen wird, ja. Dass es vielleicht Tasks, die um dein Beispiel am Anfang zu nennen, die man halt früher vielleicht 3 Stunden Recherche billen konnten, die jetzt nicht mehr zeitgemäß ist, weil es das halt einfach wirklich in 2 Minuten zusammengefasst, zusammen generieren kannst, ist...
Aber möglicherweise falsch halt, nicht? Das ist ja auch...
Das ist ja die Frage, was du für ein Tool verwendest. Wenn du ein Language Model, ein Sprachmodell wie ChatGPT verwendest, das ist ja nur Sprache, das ist kein Wissen. Aber es gibt natürlich auch KI-unterstützte Suchmaschinen, damit werben auch viele juristische Datenbanken zum Beispiel, dass die ihre Suche intelligenter machen. Das heißt, da könnte es vielleicht sein, dass du, wo du früher vielleicht 1 Stunde recherchiert hättest, heute nur mehr 10 Minuten brauchst. Aber den Unterschied hatten wir ja zum Beispiel ja auch schon von Zeiten, wo man halt wirklich für jedes Buch in eine Bibliothek oder in die Kanzleibibliothek gehen musste und wo man halt jetzt in den Datenbanken sucht, im Internet sucht. Also es wird uns Arbeit wegnehmen, aber es wird uns nicht ersetzen. Und mit dem, was diese Dinge jetzt können, wird es uns sehr viel Arbeit wegnehmen, die eh stinkfad ist.
Ich meine, das bringt mich jetzt zu einem Punkt, das war ein guter Segway, weil du gesagt hast, Dinge, für die man früher 1 Stunde oder mehrere Stunden gebildet hat an Recherche, die gehen halt dann schneller. Das bringt mich halt dann auch auf die Frage, dann werden sich aber, wenn sich das herumspricht, dass alle in allen Bereichen immer schneller werden. Das wird vielleicht aber dann auch ein bisschen dazu führen, dass Kanzleien ein bisschen sich überlegen müssen, wie sie Sachen verrechnen, weil sehr viele Kanzleien, leben einfach davon, dass sie sagen, gut, wir haben einen gewissen Stundensatz. Das heißt, wenn ich jetzt 30 Minuten in einem Akt für dich arbeite, zum Beispiel, weil ich eine E-Mail schreibe, oder du hast mich gebeten um eine Stellungnahme und ich schreibe dir ein langes Memo von 15 Seiten, dann eine jede Minute oder halt ich teile das Ganze in 5 Minuten oder 10 Minuten Blöcke ein. In Amerika zum Beispiel sind es immer 6 Minuten Blöcke. Stelle ich dir dann in Rechnung. Also das, was an Zeit rausgekommen ist, das multipliziere ich mit dem Stundensatz, den wir vereinbart haben, und das ist es. Aber da wird man natürlich dann auch sich irgendwann anschauen müssen, ob Kundinnen, Klientinnen in ein paar Jahren da noch mithupfen wollen. Wenn die sagen, ich merke, mein Automechaniker ist schneller, weil er hat jetzt den Zugriff auf das ganze Wissen der Welt über ein bestimmtes Automodell und braucht gar nicht mehr so viel Zeit. Kann man dann sagen, das Gleiche werde ich mir auch von meinem Rechtsanwalt, meiner Rechtsanwältin erwarten können. Die oder der wird dann auch schneller werden müssen. Und wenn ich dann da trotzdem noch eine auf meiner Endrechnung sehe, 2 Stunden Recherche zu Thema X, dann wird die Person sich vielleicht auch ein bisschen aufregen und sagen, das zahle ich nicht. Weil wenn sie mir vorher erzählt haben, sie sind KI-unterstützte Kanzlei, dann kann das ja gar nicht angehen, dass sie mir das alles noch zusätzlich in Rechnung stellen. Also die Frage ist, wie kann das irgendwie dazu führen, dass die billable hour, also das Verrechnen der Zeit, auch mehr in den Hintergrund gedrückt wird? Wie siehst du das?
Ja, was ich noch hinzufügen würde zu ein bisschen absurden Dingen, sind diese Bauauslagen, Prozent, Pauschalen, wurscht, ob es Bauauslagen gegeben hat oder nicht. Also ja, das ist klar, auch was, ja, wo ich mir denke, so, das hat mich letztens erstaunt, dass es das noch gibt.
Magst du nur kurz für Leute, weil vielleicht, also manchmal, wir reden manchmal von Sachen, die natürlich. Aber was meinst du mit so einer Bauauslage? Was sind Bauauslagen? Was ist eine Bauauslagenpauschale? Was kann man sich da vorstellen?
Es gibt Kanzleien, die einen Prozentsatz der Rechnung, also wenige Prozent, weiß nicht, 2-3%, als Bauauslagen dazu verrechnen, einfach on top verrechnen. Und Bauauslagen wären eben so Dinge wie, Briefe ausdrucken, Briefmarken, vielleicht jetzt irgendein Zugticket, wenn man irgendwo hinfährt. Die könntest du natürlich einzelnen Mandantinnen verrechnen. Und manche machen das eben sozusagen als Pauschale. Aber in Zeiten, also ich habe praktisch keine Bauauslagen. Also mir würde es nicht, also das, ich weiß nicht, die Software, die ich sowieso als Handwerkszeug brauche, weiterverrechnen, wenn das ist. Aber dass ich jetzt sage, das ist ein Prozentsatz für Kopierkosten, wird es bei mir nicht geben. Kopieren ist bei mir was einscannen, abfotografieren. Sowas gibt es auch. Der Stundensatz, also da, natürlich, da kannst du mich triggern, ich mal einen 2 Stunden Monolog drüber halten. Ich versuche es mal kürzer zu machen.
Ein bisschen kürzer, bitte.
Danke dir. Ich denke mir, wenn jetzt ein Handwerker zu mir kommt, wir haben viel renoviert bei uns im Haus, und ein Handwerker kommt und sagt mir, er kostet, weiß ich nicht, 50, 70, keine Ahnung, was die Going Rate momentan ist, Euro die Stunde. Und ich sage, ja, bitte einmal die Fassade streichen. Dann möchte ich schon wissen, wie lange er dafür braucht oder was mich das kosten wird. Weil ich kann mir von dem Stundensatz, wie gesagt, null vorstellen. Ich habe einfach keine Ahnung, keine inhaltliche Ahnung, wie lang sowas dauern könnte. Und deswegen will ich ja Angebot. Wenn ich jetzt sage, okay, wenn es länger dauert, wenn was Unvorhersehbares passiert, dann reden wir drüber. Aber ich will wissen, was mich das kosten wird. Weil wenn der jetzt sagt, weiß nicht, Fassade streichen kostet 10.000 Euro, habe ich gedacht, na, so schwierig ist es jetzt auch wieder nicht. Aber wenn der mir jetzt sagt, er kostet 70 Euro die Stunde und braucht dann einfach, weiß ich nicht, weil er es mit der Hand mit einem kleinen Pinselchen malt, braucht dann einfach so lang, dann muss ich es zahlen und dann habe ich echt ein Thema. Also für mich persönlich, und das ist jetzt was, wo ich jetzt sage, wieso, ich würde das ja auch nicht akzeptieren. Und ich akzeptiere es ja auch nicht. Oder ich sage einfach, okay, ich brauche euch für, weiß ich nicht, Reinigungsleistungen im Büro x Stunden die Woche. Okay, dann kommst du so weit, wie es kommst. Auf der anderen Seite geht es ja nicht nur um die Unterstützung von Tools. Denk zum Beispiel dran, wenn du jetzt Studentinnen, Rechtsanwaltsanwärterinnen hast und du sagst zu denen, hey, schreiben mir eine Klausel, eine Haftungsklausel für einen Vertrag. Die werden stundenlang dran recherchieren. Dann wirst du drüber schauen müssen, mit natürlich auch ein gewisser Lehrauftrag dahinter, kein Thema, und dann wirst du das rausgeben. Und die Haftungsklausel ist deswegen nicht mehr wert und du kannst deswegen nicht mehr für die verrechnen, weil wenn ich mich hinsitze, schreibe ich die in 5 Minuten, wenn überhaupt. Wie lange es halt dauert, das zu tippen, weil ich weiß, was ich reinschreibe. Das heißt, es kann noch
ja,
nicht
gut, sein. Ja gut, aber du verrechnest da, muss man dann, glaube ich, immer sagen, wenn ich dir eine Antwort in 30 Sekunden gebe, dann kann ich diese Antwort geben, weil ich 10 Jahre Erfahrung habe. Das heißt, ich verrechne dir im besten Fall ja diese 10 Jahre Erfahrung, die ich gesammelt habe, um dir dann diese 30 Sekunden Antwort geben zu können. Und das geht sich dann auch nicht aus, dass jemand sagt, naja, ich will aber jetzt nur 30 Sekunden zahlen deiner Zeit, weil naja, du hast nur das gebraucht. Also da klafft es ja dann auch immer irgendwie wieder ein bisschen auseinander.
Genau, und du beweist jetzt gerade meinen Punkt. Die Klausel ist deswegen nicht mehr oder weniger wert. Wenn ich zum Automechaniker gehe und das ist ein uraltes Auto und er sagt, es kostet 5.000 Euro, das zu reparieren, ich weiß, das Auto ist das nicht einmal irgendwie wert, dann werde ich es wahrscheinlich nicht reparieren lassen. Ja. Genau. Wenn ich sage, ich liebe das Auto, ich könnte mir jetzt nicht leisten, ein neues Auto zu kaufen und die 5.000 Euro sind noch immer billiger wie ein gebrauchtes Auto in der Größe, dann werde ich es vielleicht investieren. Aber das muss ich vorher wissen. Und da ist mir, ehrlich gesagt, wirklich wurscht, wie er es macht. Ich weiß, ob es mir was wert ist. Und man hat ja diese Diskussionen, wenn man Stundensatz hat, ja auch oft am Ende des Monats. Einerseits oft zwischen Rechtsanwaltsanwärterinnen und Ausbildungsanwältinnen, wo ich halt, weiß ich nicht, 5 Stunden für was recherchiert habe und dann kommt so die Aussage, na, das können wir Mandanten nicht verrechnen. Oder so viel können wir Mandanten nicht verrechnen. Und auf der anderen Seite dann die Mandantinnen, die sich diese ewig langen Leistungsaufzeichnungen anschauen und sagen, ja, hey, wieso hast du jetzt für die E-Mail 1 Stunde verrechnet? Das waren ja nur 3 Sätze. Und da ist genau das, wo dann die Diskussionen kommen. Ich habe noch nie über Rechnung diskutiert, weil jeder weiß genau, wie es ausschaut. Dass man mal diskutiert, ob man noch was dazu braucht, ob was inkludiert ist, das hängt dann an meiner Leistungsbeschreibung. Aber wie soll ich sagen, ein instinktives Gefühl, für was etwas wert ist, haben wir. Kriegen wir auch schon in der Ausbildung. Und der erste Schritt von einem Stundensatz wegzukommen, ist, sich über den Wert der Leistung Gedanken zu machen. Und jede Rechtsanwältin, jeder Rechtsanwalt kennt ein Value Pricing. Ob es jetzt gut geschätzt ist oder schlecht geschätzt ist oder ein guter Preis oder ein schlechter Preis ist, ist dahingestellt. Aber jeder von uns kennt das, nämlich im Tarif. Wenn du für eine Klage 250 Euro kriegst, ist es egal, ob du die in der Lade hast und raus hast in 10 Minuten, weil du in Wirklichkeit nur die Parteien austauscht und die Klage eh 50 Mal am Tag schreibst, oder ob du 5 Stunden dafür recherchierst. Und das Risiko musst du auch eingehen, wenn du nach Tarif abrechnest. Nur da hast du keinen Spielraum, dir drüber nachzudenken, dir drüber Gedanken zu machen, was es wert ist.
Entschuldigung, wenn jetzt wieder kurze Reingrätschung, was meinst du, wenn du sagst nach Tarif?
Es gibt in Österreich einen gesetzlichen Rechtsanwaltstarif. Das ist zum Beispiel im Rechtsanwaltstarifgesetz, in den allgemeinen Honorarkriterien und an verschiedenen Stellen festgelegt. Das ist sozusagen eine Angemessenheit oder was man annimmt, was ein angemessenes Honorar für einen Anwalt ist. Und das ist auch der Betrag, den man zum Beispiel, wenn man einen Gerichtsprozess gewinnt, zurückbekommt. Das heißt, wenn ich mit meinem Anwalt den Stundensatz ausmache und der 5 Stunden für diese 250 Euro Klage gebraucht hat und 5 Stunden mal, sagen wir mal 250 Euro, sind es 1250 Euro, bleibt man auf 1000 Euro sitzen, weil man halt nur den, in Anführungszeichen, Tarif zurückbekommt. Das heißt, es gibt sozusagen als Fallback-Szenario. Und dieser Tarif hat immer eine Staffelung. Es gibt eine Bemessungsgrundlage, das heißt, das ist der Betrag, an dem sich die einzelnen, die Preise der einzelnen Leistungen bemessen. Das kann sein der Geldbetrag, um den es halt geht. Ich streite um 10.000 Euro, ist die Bemessungsgrundlage 10.000 Euro. Wenn es nicht um Geld geht, gibt es entweder auch im Gesetz verschiedene Werte, die da herangezogen werden, oder man kann selbst bemessen. Aber das heißt, ich sage, hey, eine Klage, in der es um 5.000 Euro geht, ist weniger wert als eine Klage, in der es um 105.000 Euro geht. Und das ist genau eine, wie gesagt, mag falsch oder mag richtig sein. Ich will damit nur sagen, dass das ein System ist, das wir als Rechtsanwältinnen kennen. Das ist uns nicht fremd. Und wenn dann Kolleginnen kommen und sagen, ja, ich habe jetzt Sorge, dass ich das irgendwie falsch berechne oder was ist, wenn das doch dann viel mehr Aufwand ist. Ja, das ist ein Risiko, das man auch eingehen muss, wenn man nach dem Tarif abrechnet. Wenn ich einen Antrag schreibe, wenn ich eine Klage schreibe und ein Mandant 5-mal am Tag anruft, 10 E-Mails schickt und dann ist das vom Einheitssatz abgedeckt und ich kann keine Einzelleistung verrechnen. Einheitssatz ist ein bisschen so wie die Pauschale für Kommunikation, für E-Mails, für Telefonate, und Einzelleistung ist genau das, was das heißt, dass du halt jede einzelne Leistung, jedes Telefonat, jede E-Mail abrechnen kannst. Das heißt, auch da kannst du, wenn der dich 20-mal anruft, hast halt irgendwann Pech gehabt, weil dann hast du einfach nur eine Pauschale dafür, die du bekommst.
Also. Ja, aber wenn du nach Stundensatz abrechnest, dann nicht. Das muss man ja schon sagen. Also ich fände es zum Beispiel für mich jetzt nicht schwierig, weil ich mache eigentlich nur nicht nur streitige, aber halt quasi hauptsächlich gerichtliche Verfahren, auch im Außerstreit. Aber ich könnte nicht sagen, gut, ich verlange jetzt für eine Scheidung Hausnummer, weiß ich nicht, Betrag X, weil ich weiß nicht, wie viele Verhandlungen wird es geben. Wie oft ruft mich diese Mandantin, dieser Mandant vielleicht am Wochenende an? Wie viele Besprechungen wird es brauchen? Wie viele E-Mails, wie viele Schriftsätze, wie viel Korrespondenz? Also für mich ist das zum Beispiel mit Stundensatz eine gute Abrechnungsvariante. Und ich finde, dass wenn man zum Beispiel spezialisiert ist auf ein Gebiet, kann man auch einen höheren Stundensatz verlangen, weil da weiß ich ja auch, gut, da wird jetzt nicht jemand mit einem kleinen Pinsel dann die Hausfassade in 400 Stunden streichen, sondern, und da kann ich natürlich dann auch nicht jetzt irgendwie Recherche oder irgendwas verrechnen, weil da geht man ja zu einem Spezialisten, zu einer Spezialistin und weiß, die macht nur das oder der macht nur das, und man kann dann auch erwarten, dass die Person schnell und effizient arbeitet. Aber ich finde es eigentlich, den Stundensatz für einen Anwalt oder eine Anwältin nicht so schlecht, weil es halt die Zeit, die ich brauche, widerspiegelt.
Der zweite Teil ist natürlich ein Argument. Das ist die Zeit, die du investierst. Die erste Frage, wie du es berechnest, da ist eine falsche Prämisse drin. Nur weil ich Pauschalen anbiete, heißt das nicht, dass ich Pauschalen für ein ganzes Verfahren, für ein ganzes Projekt anbiete, sondern sehr, sehr kleinteilig. Das heißt, zum Beispiel in einem Gerichtsverfahren würdest du das mit Phasen machen. Das sagst, okay, die erste Phase ist, weiß ich nicht, wir setzen uns zusammen, wir erheben den Sachverhalt bis hin zur Klage. Das ist einmal die erste Pauschale. Wenn die Phase vorbei ist, kannst du in etwa so zeigen, okay, das sind so die Phasen, die kommen werden, aber ich kalkuliere noch nicht mit der ersten Phase alles durch, aber du hast so in etwa eine Roadmap. Und dann kannst du natürlich sagen, du machst eine Pauschale für Verhandlungen und du kannst natürlich auch in einzelnen Fällen dann davon abweichen, aber du hast dann eine abgeschlossene, eine Messgrundlage, von der du weiter kalkulieren kannst. Wenn ich jetzt sage, okay, ich sitze mit dem Mandanten zusammen, Vorbereitung für die Klage, und die rufen wirklich, genau wie du sagst, jeden Tag an, irrsinnig viele E-Mails und so weiter und so fort, dann ist das ein Risiko, was ich in der ersten Phase habe, aber nicht mehr in der zweiten, weil in der zweiten kalkuliere ich das ein. In der zweiten denke ich das mit. Und dass du eine Roadmap hast, wie in etwa ein Verfahren abläuft, das hast du ja. Und wenn du siehst, okay, da kommt noch ein Schriftsatz, wenn du siehst, in der vorbereiteten Tagsatzung, im Prozessprogramm, da sind XYZ Zeugen geladen, dann kannst du schon mal abschätzen, okay, das wird länger dauern.
Das heißt, glaubst du, dass das sich auch nicht dann irgendwie standes- oder honorarrechtlich problematisch, weil, ich meine, du kannst dich ja entscheiden, ob du eben nach Tarif abrechnest oder nach Stundensatz, aber ich bin ja nicht völlig frei, beispielsweise jetzt eine Scheidung oder irgendwas anderes völlig frei zu bewerten und da einfach irgendwas zu verrechnen, weil da muss man ja schon auch sagen, dass das natürlich für die Mandantinnen auch nachvollziehbar sein muss oder die müssen ja auch irgendwie transparenzmäßig wissen, was zahle ich eigentlich oder wie viel. Also ich finde, das ist schon auch ein bisschen schwierig, weil ich würde ja eben auch wissen wollen, wofür zahle ich meine Leistung.
Also natürlich sind wir absolut frei, also sind wir frei in unserer Honorarvereinbarung, in Klammer unter gewissen Grenzen, dass man jetzt keine Wucher und so weiter macht. Aber es gibt nichts, was dich davon, also Dumpingpreise und Wucher auf den, sagen wir mal, die Extremen der Bandbreite, da gibt's natürlich Extreme, klar, aber grundsätzlich sind wir frei. Das ist ja auch der erste Satz, dass man immer sagt, ich habe es jetzt kurz nebenbei gegoogelt, 16 RAO, der Rechtsanwalt kann sein Honorar mit der Partei frei vereinbaren. Da geht's nicht, da steht nichts von, du musst Tarif oder Stundensatz machen. Wäre ja auch absurd. Und ich würde mich sogar trauen zu sagen, wenn ich jetzt in ein Projekt mit Mandanten reingehe, die wissen viel, viel genauer, was sie zahlen. Und sie können sich dann überlegen, okay, Hausnummer, jetzt kommt jemand zu mir, Webseite, einmal alles Datenschutz, und sie kriegen dann eine Pauschale dafür, dann können sie sich überlegen, ist das ihnen das wert oder ist das ihnen das nicht wert? Und da diskutiere ich nachher auch nicht. Und dann sagen sie, okay, das ist es mir wert. Ist es dem Mandanten wurscht, wie viel Zeit ich genau reingesteckt habe? Ziemlich sicher. Weil, musst du dir vorstellen, es ändert sich irgendwas in einem Rechtsgebiet. Patrick macht Arbeitsverträge, es tut sich irgendwas Neues und irgendeine gewisse Klausel, die du immer standardmäßig verwendest, muss aktualisiert werden. Du liest die neueste Literatur dazu, du liest die gesetzlichen Änderungen, die erläuternden Bemerkungen, weiß ich nicht was. Liest alles, damit diese Klausel am aktuellsten Stand ist. Du wirst das nicht dem nächsten Mandanten, der diese Klausel braucht, die, weiß ich nicht, 10 Stunden Recherche verrechnen. Und dann dem zweiten gar nichts mehr, weil es dann nur mehr Copy and Paste ist. Das wäre ja absurd. Die Klausel ist jedem gleich viel wert. Das heißt, du gehst in Vorleistung dafür, dass das Ding immer am aktuellsten Stand ist, dafür, dass ich immer up-to-date bin, dafür, dass du immer weißt, was die neuesten familienrechtlichen Entscheidungen sind, was in eine Scheidungsvereinbarung rein darf oder nicht darf. Ich kenne mir jetzt gar nichts aus, ich sage es einfach nur random Wörter.
Das ist eh ganz gut.
Und das heißt, der Mandant, die Mandantin, die bemisst die Leistung danach, was es ihnen wert ist. Da gibt's dieses Beispiel mit der Literflasche Cola, halbe Literflasche Cola kostet beim großen Cash and Carry was anderes wie im Supermarkt, was anderes wie im Automaten, was anderes wie im Flughafen, was anderes wie in der Hotelbar. Das sind andere Wertigkeiten. Die bemessen sich nach dem von der Situation, wer deine Mandantin ist. Es gibt Mandantinnen, denen sagen, okay, wir sind 500 Euro für einen Vertrag zu teuer. Haben wir mal gesprochen mit Leuten, so ja, Pakete, bla bla bla, standardisieren, ja, so für AGB und Datenschutz und so, 150 Euro Pauschale, habe ich gesagt, ja, no chance, also so viel kann es gar nicht bringen, dass sich das irgendwie amortisiert. Denen ist es nicht wert, aber es gibt auf der anderen Seite dann einen Vertrag um 1500 Euro wert ist. Und das ist ja eine Sichtweise, die die uns eigentlich ganz herausnimmt. Wir versuchen es zu antizipieren, aber im Idealfall wären die Mandantinnen die sagen, das ist es mir wert, und du sagst ja oder nein. Das heißt, ich diskutiere nicht über die Stundensätze. Ich habe auch, also über die Preise, so, und über Stundensätze sowieso nicht. Ich habe vor einem Jahr beim Anwaltstag das Thema mit den Pauschalen auch aufgebracht in einer Diskussion, und es gibt praktisch nichts dazu. Die Diskussionen, also natürlich haben wir die Rahmenvereinbarungen, aber es streitet fast keinen Pauschalen. Es streitet vielleicht, ja, was ist drinnen, musst jetzt noch was tun oder musst nichts tun, aber die Höhe ist ja schon vereinbart. Da haben wir beide schon beschlossen, okay, das will ich und das zahle ich dafür. Das heißt, es hat auch noch keiner ausgestritten, aber es spricht auch gar nichts dagegen, dass man es vereinbart. Es gibt ja viele, die mittlerweile gerade für Verträge oder ähnliches Pauschalen vereinbaren. Und wie gesagt, es ist ja kein anderes System, wie du es nach dem Anwaltstarif machst. Wenn du eine Klage hast, die nach dem Tarif, ja, was haben wir da so Lustiges, wenn die jetzt 156,20 Euro ist, dann ist es Mandanten auch wurscht, ob du das in 5 Minuten geschrieben hast oder 3 Stunden dafür gebraucht hast. Und ich will ja wissen, wie viel Zeit ich dafür gebraucht habe, sorry, aber mir persönlich ist Zeit eines meiner wertvollsten Güter. Das heißt, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als um mehr Umsatz zu machen, um zu wachsen als Kanzlei, dass ich mehr Stunden am Tag arbeite. Weil irgendwann ist dann auch ein Maximum erreicht, an dem ich, sagen wir mal, sinnvoll produktiv sein kann, und irgendwann ist auch ein Maximum erreicht an Stunden, die man pro Tag billen kann. Auch wenn manche Kolleginnen die ersten 20 Minuten öfters billen. Und da denke ich mir, ich will nicht in geiselhafter Zeit genommen werden. Ich will sagen, okay, wie kann ich mich standardisieren, automatisieren, wie kann ich meine Arbeit so effizient wie möglich gestalten, dass im Idealfall auf der einen Seite der Preis für den Mandanten attraktiv ist und auf der anderen Seite ich Zeit gewinne. Aber trotzdem das Produkt den Preis wert ist und die möglichst höchste Qualität hat. Weil dann kann ich mich auch mal 4 Stunden in ein Thema verlieren und reinsetzen, auch wenn mich akut in dem Moment keiner für die 4 Stunden bezahlt.
Ja, das, also ich glaube, das ist bei vielen, also viele Kanzleien können sich das noch nicht so gut vorstellen, aber ich meine, es wird halt, ich darf da auch noch kurz einwerfen, es gibt eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes, die ein bisschen Wellen geschlagen hat in auch der österreichischen Rechtsanwaltsbranche, vor circa einem halben Jahr, würde ich sagen, wo dann gesagt wurde, naja, gerade wenn ich Stundensatzvereinbarungen mache mit dem Mandanten, dann ist das für den Mandanten, für den Konsumenten, wenn man sich jetzt europäisches Verbraucherrecht anschaut, ist das wirklich unangenehm, weil teilweise halt die Transparenz fehlt. Wenn ich also wirklich nur eine Vereinbarung habe, wo drin steht, gut, es wird sein, ich habe einen Stundensatz von Hausnummer, weiß nicht, 250, 300, 350 Euro, und was auch immer ich an Zeit brauche, das zahlst man. Und da gibt es eben diese Entscheidung, die sagt, das könnte ein bisschen zu wenig sein, weil es da eben an der Transparenz fehlt für einen potenziellen Verbraucher, eine potenzielle Verbraucherin, sondern dass man noch zusätzliche Schritte machen muss, wie zum Beispiel, dass man regelmäßiger, also jedes Monat zum Beispiel, abrechnet, damit die Person dann nicht nach einem halben Jahr herausfindet, du hast 55 Stunden gebraucht, 350 Euro für etwas, wo man vielleicht gedacht hätte, das kostet mich insgesamt so 1500 Euro oder sowas. Oder eine andere Sache ist, dass man eben am Anfang schon ein bisschen eine Einschätzung gibt, mit wie vielen Stunden zu rechnen ist. Also das sagt jetzt einem, gibt's eben auch jetzt dann europäische juristische Vorgaben, die sagen, na ja, gar so, dass ich den armen rechtssuchenden Mandanten oder die arme rechtssuchende Mandantin, die sich gar nicht vorstellen konnte, wie viel Zeit da reinfließt, dass ich die nicht einfach so hängen lassen und dann vielleicht später ausbluten lassen kann. Und das könnte nämlich zur Folge haben, wenn ich eine solche Vereinbarung habe und es war eben überhaupt komplett intransparent, dass ich dann vielleicht um ein ganzes Honorar umfalle. Das heißt also, es ist auch im Interesse der Anwältinnen, dass sie da schauen, dass es nachvollziehbar und oder nicht nachvollziehbar, sondern halt prognostizierbar ist, dass man sich das irgendwie vorstellen kann. Ganz zum Schluss hätte ich noch eine Sache, weil ich habe mit dir schon viele Gespräche geführt und das mache ich immer sehr gerne. Und manchmal denke ich mir danach, verdammt, das hat sie jetzt einfach wirklich super formuliert, da bin ich selber noch nicht drauf gekommen. Und zwar, ich habe es ja teilweise mit Leuten zu tun, die noch relativ am Anfang ihrer Karriere stehen. In welchem Kontext meine ich das jetzt? Also wenn ich zum Beispiel auch meine Social Media arbeite, dass es da halt teilweise Leute gibt, die noch auf der, was ich zum Beispiel im Gymnasium sind und dann sagen, ich könnte meine juristische Karriere vorstellen, oder Leute, die halt diese juristische Karriere schon begonnen haben einzuschlagen, aber noch relativ weit vorne sind. Zum Beispiel noch auf der Uni oder gerade fertig oder wie auch immer. Oder auch Leute, die schon mitten im Leben stehen und sagen, na, ich möchte nochmal irgendwie einen Karrierewechsel machen. Und ich, wenn ich gefragt wurde von denen, ja, aber was kann ich machen für meine Arbeit und dieses und jenes, ich habe auch die Scheuklappen auf. Ich sage dann immer, na ja, du machst halt das Studium und machst du dieses, machst das jenes. Aber, und das weiß ich noch, nach einem Gespräch mit dir, du bist mir dann mal reingekretscht, weil ich wieder sowas gesagt habe. Ich glaube, da war ich bei Michi und bei dir in eurem Podcast, wo du gesagt hast, ja, aber warum redest du immer nur davon, dass man in eine Kanzlei gehen muss? Man kann ja auch in Unternehmen gehen. Man kann sich auch einmal in Unternehmen, eine Rechtsabteilung oder so anschauen. Das ist ja etwas, da hast du ja einfach Erfahrung. Ich meine, kannst du dazu noch einmal was sagen, ob das Sinn macht, dass man sich vielleicht das auch einmal anschaut und dann vielleicht eben so wie du dann doch den Weg wieder zurückfindet in die Anwaltei?
Absolut. Also es gibt kaum eine Branche, die ich nicht ausprobiert habe. Also ich war auf der Uni, ich war in der Konsumentenberatung, also in Non-Profits, dann lange eben in Rechtsabteilungen und dann erst, ich glaube nur in der öffentlichen Verwaltung war ich nie.
Noch nicht.
Oh Gott. Ich glaube, ich bin jetzt eher unemployable in so klassischen angestellten Verhältnissen. Aber was ich immer sage, ist, natürlich muss man sich's anschauen. Ich weiß ja nicht, was ich will vorher. Also ich war, wie gesagt, das andere Extrem. Ich wollte eigentlich nicht Anwältin werden. Im Studium, weil ich mir gedacht habe, ja, den Schmarrn tue ich mir nicht an und die Ausbildung ist ja alles fürchterlich und dramatisch und das sage ich ja gerne auch immer wieder. Ich habe auch lange geglaubt, dass so wie ich arbeiten will, das irgendwie nicht gehen wird. Und deswegen habe ich einfach viel ausprobiert und dann einfach im Ausschlussverfahren so, na, das will ich nicht und das will ich nicht. Aber gleichzeitig sage ich, ich habe in der Rechtsabteilung extrem viel gelernt, jetzt nicht nur juristisch, sondern auch die Sichtweise der Mandantinnen zu verstehen. Es wird uns oft vorgeworfen, wir predigen juristische Dinge von einem hohen Ross herunter, was man halt so machen darf und was man nicht darf und machen sollte und was nicht. Aber gleichzeitig verstehen wir das Business des Mandanten nicht, verstehen wir die kommerziellen Aspekte der Mandanten nicht. Und das ist einfach etwas, was Gold wert ist in der Beratung, das zu verstehen, dass man weiß, okay, nicht alle Lösungen sind juristische Lösungen. Ich weiß, Schock. Manche Lösungen sind technisch, manche Lösungen sind kommerziell und manche Lösungen sind eine Mischung von dreien. Manchmal ist das einfach, ich drehe an der einen Schraube, ja, wenn ich rechtlich nachlässiger bin, dann brauche ich mehr Spielgeld für Prozesse, Schadenersatz, Strafzahlungen, whatever. Wenn ich technisch nachlässig bin, vielleicht auch. Vielleicht kann man rechtliche Konformität durch bessere Technik gewährleisten. Die sind Dinge, die weiß man nicht so leicht, wenn man aus der rein juristischen Ausbildung kommt. Und für mich wäre es schwer, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen einzustellen, die mir sagen, ja, ich habe jetzt das Studium in Mindestdauer gemacht, aber sonst nichts. Auf was für einem Grund heraus, was unterscheidet sie? Das ist mir lieber, es studiert jemand, länger und hat Spezialgebiete, hat Wahlfachkörbe, hat andere Dinge dazu gemacht. Ob das jetzt eine Ausbildung im jetzt Sprachen, Projektmanagement, alles Mögliche ist. Dazu eben auch ein bisschen so T-shaped Lawyer googeln an die Hörerinnen und Hörer. Aber ja, ich bin absolut der Meinung, dass man das gesehen haben sollte. In welcher Reihenfolge ist natürlich persönliche Präferenz oder wie sich's ergibt. Ich kenne Kolleginnen, die aus der Anwaltei dann in Rechtsabteilungen gegangen sind oder umgekehrt, aus manchmal halt eben auch aus Lebensumständen Gründen, weil halt, sagen wir mal, der Mythos ist oder es sicher in einem Großteil der Fälle auch der Fall ist, dass die Arbeitszeiten bisschen gechillter sind in Rechtsabteilungen. Das heißt, es gibt auch viele Leute, die wir eben aus dem Stand an Rechtsabteilungen verlieren. Ich sage das jetzt, weil es meiner Meinung nach nicht notwendig wäre, aber ich würde sagen, aus dem Bauchgefühl ist die Konzipientinnenzeit keine einfache. Wenn man die macht, wenn man noch jünger ist, ist es vielleicht leichter und nicht so, wie ich dann Anfang 30 sagte, ich muss jetzt Konzi werden und dann sich echt schwer tut mit so Konzi-Sachen.
Und Konzi-Hierarchie und sowas.
Ja, Hierarchie und so brave Angestellte sein, wenn du halt jahrelang selbstständig gearbeitet hast, also selbstbestimmt gearbeitet hast. Das heißt, ich glaube, man kann in einer Rechtsabteilung sehr viel für die Anwaltschaft lernen. Ich glaube aber, dass es der leichtere Weg ist, zuerst Rechtsanwaltsanwärterin zu sein und dann vielleicht noch einen Stopp in die Rechtsabteilung und wieder zurück oder ähnliches. Das kann man sich natürlich dann aussuchen, aber ich finde es nur von Vorteil, wenn man das Business sieht, weil nirgendwo bist du so nah dran am Business wie in einer Rechtsabteilung, weil kein Geschäftsführer will dann ein 20-seitiges Gutachten über irgendwas lesen, sondern will wissen, ja, ist ein Risiko, wie groß ist es, was kann man tun dagegen, und dann ist die halbe E-Mail vielleicht 4 Zeilen lang, auch wenn du 20 Stunden dir darüber Gedanken gemacht hast. Und das sind ja auch die Mandantinnen draußen. Die wollen ja dann auch von ihren Anwältinnen eine Management Summary, was man ja auch immer wieder hört. Wie viel, außer jetzt vielleicht in der Rechtsabteilung selbst, lesen wirklich ein ganzes Gutachten. Und das ist ein sehr, sehr wertvoller Skill, präzise und on point zu sein.
Das stimmt. On point, Punkt Landung. Ich glaube, wir haben heute einen wirklich, wirklich, wirklich schönen Bogen geschlagen, der sich alles irgendwie mit Zukunft, also wir haben viele Feststellungen getroffen, wie es gerade läuft, und haben uns angeschaut, wie man das ändern könnte. Also wir haben uns angeschaut, wie eine Rechtsanwaltskanzlei vielleicht in der Zukunft funktionieren könnte, auf was für Sachen vielleicht die Mandantinnen noch achten werden zunehmend. Aber du hast jetzt am Ende auch noch gesagt, worauf vielleicht Leute schauen könnten, die eine Zukunft in der Anwaltei oder überhaupt in der Rechtsbranche noch vor sich haben. Liebe Katharina, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Wir haben wieder sehr viel gelernt, sehr viele Sachen mitgenommen.
Ich finde es einfach persönlich jedes Mal so spannend und bereichernd, auch mit dir zu sprechen. Ich lerne immer ganz viel. Also ich finde das eben auch wirklich besonders beeindruckend, dass du nicht nur juristisch und fachlich da eben so auf Zack bist, sondern auch technisch, weil das ist etwas, was ich einfach auch deshalb sehr bewundere, weil es bei mir nicht ganz so der Fall ist. Und ich habe es wirklich sehr, sehr spannend gefunden und ich bedanke mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, und ich hoffe, es ist auch für unsere Hörerinnen so spannend wie für den Patrick und für mich gewesen.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung, und wie ich selbst in meinem Podcast sehr gern sage, und im Übrigen bin ich dafür, dass der Stundensatz abgeschafft gehört.
Okay, noch einmal ein aufbrausendes Argument, Statement ganz am Ende. Liebe Leute, vielen lieben Dank euch fürs Zuhören. Wir versprechen es eh immer wieder und sagen dann, ja, wir machen jetzt wieder häufiger Podcast-Folgen. Ich glaube, die letzte ist knapp ein Jahr alt. Naja, vielleicht die Hoffnung stirbt zuletzt, dass wir es vielleicht regelmäßiger wieder hinbekommen.
Nein, wir werden es schaffen, Patrick.
Okay, wir werden es schaffen. Damit bleibt gesund und alles Liebe.
Alles Liebe.